Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Thorsten Schröder.
Tja, neues Jahr, neue Tagesthemen. Wir hoffen, Sie sind gut und gesund reingekommen ins Jahr 2025. Hallo und ganz herzlich willkommen.
Schönen guten Abend und schön, dass Sie bei uns sind.
Ausgelassen gemeinsam feiern und fröhlich ins neue Jahr starten, das wollten gestern Nacht auch viele Menschen in New Orleans. Doch um 3.15 Uhr, dann raste ein Auto mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschenmenge. 10 Menschen sind tot und fast 40 verletzt. Viele hierzulande erinnert das womöglich an die Todesfahrt auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg. Und offenbar hatten amerikanische Behörden vor Angriffen mit Fahrzeugen in den USA gewarnt. Die Todesfahrt von New Orleans war aber wohl ein Terroranschlag. Mitten im berühmten Ausgehviertel French Quarter mit den Hauptstraßen Canal und Bourbon Street. Jan Koch berichtet.
Es ist bunt, es ist voll. Einheimische und Touristen feiern fröhlich ins neue Jahr auf der Partymeile von New Orleans, der Bourbon Street. Wo auch um 3:15 noch viele unterwegs sind, doch dann gibt es eine Warnung. Polizisten rennen los. Ein Mann rast in einem weißen Pickup in die Partymenge, wird erst durch einen Kran gestoppt, reißt Menschen in den Tod. Ich habe angefangen zu schreien und nach meiner Freundin gerufen. Und dann schaue ich mich um in die Straße und sehe, wie sie getroffen wird, wie in einem Horrorfilm. Überall Blut. Was macht er da, haben wir uns gefragt. Und zu wissen, dass er mit Absicht so ein Blutbad angerichtet hat, einfach krank. Wo fröhlich gefeiert wurde, nur noch Blaulicht. Unzählige Einsatzwagen. Der mutmaßliche Täter noch in der Nacht bei einer Schießerei von der Polizei erschossen. Am frühen Morgen ist es dann die Bürgermeisterin, die das ausspricht, was vielen durch den Kopf geht. Wir müssen davon ausgehen, dass unsere Stadt New Orleans Ziel eines Terroranschlags wurde. Jetzt muss alles ermittelt werden. Im Laufe des Tages bestätigt dann das FBI, es soll sich um einen 42 Jahre alten Mann handeln, Shamsud J., US-Bürger und ehemaliger Soldat. An seinem Wagen soll die Polizei eine IS-Flagge gefunden und konfisziert haben. Im Auto waren selbstgebaute Sprengsätze und Waffen. Außerdem habe er die Attacke wahrscheinlich nicht allein vorbereitet. Wir gehen allen Hinweisen nach, um die möglichen Komplizen des Verdächtigen zu identifizieren. Wir arbeiten daran, sicherzustellen, dass es keine weitere Bedrohung gibt. Wir glauben nicht, dass er alleine verantwortlich war. Ein Grund sind weitere Sprengsätze, die im Laufe des Tages im Viertel gefunden wurden. Der Einsatz dazu läuft noch. Doch es gibt auch diese Frage, wie das Auto überhaupt an den Absperrungen herumgekommen ist. Klar ist, an der Einfahrt zur Straße standen keine Poller mehr, stattdessen ein Polizeiauto, das der mutmaßliche Täter aber umfahren konnte. Präsident Biden hat der Bürgermeisterin in einem Telefonat seine volle Unterstützung angeboten. Und auch der kommende US-Präsident Trump verspricht auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social Hilfe und spekuliert schon früh über das Tatmotiv. Dazu wird das FBI nun die Ermittlungen intensivieren.
Jan Koch beobachtet die Entwicklungen in den USA für uns. Jan, an dem Auto wurde also eine Flagge der Terrororganisation IS gefunden. Was weiß man inzwischen über den möglichen IS-Hintergrund des Täters?
Es ist noch nicht hundertprozentig klar. Also das klarste Indiz ist eben diese Flagge. Wir wissen allerdings noch überhaupt nicht, ob er wirklich von der Terrororganisation beauftragt wurde, ob er das einfach selber geplant hat. Das ist noch komplett unklar. Es gibt nämlich bisher noch weder ein Bekennerschreiben noch ein Statement des IS. Und das gibt es ja nach solchen Anschlägen immer relativ zügig. Was wir allerdings über den Täter noch wissen, ist, er war Familienvater und seine Ex-Frau und ihr neuer Ehemann, die haben einem Federal Agent berichtet, dass er erst vor kurzem zum Islam konvertiert sei, dann sich aber sehr schnell radikalisiert habe. Was man noch weiß über den mutmaßlichen Täter ist, dass er hoch verschuldet gewesen sein soll.
Jan, und das FBI geht ja offenbar davon aus, dass der Mann nicht allein verantwortlich ist. Gibt es denn konkrete Hinweise über mögliche Mittäter?
Also es gibt ein Überwachungsvideo, was jetzt seit einigen Stunden analysiert wird. CNN und New York Times berichten jetzt auch darüber. Da sind drei Männer und eine Frau zu sehen. Die deponieren Sprengsätze in dem betroffenen Viertel an Autos. Man weiß es noch nicht so genau. Man weiß noch nicht genau, ob einer der vier Menschen auch der Fahrer ist. Wie ja eben schon erwähnt, gibt es Sprengsätze in dem Viertel und die FBI ist noch in vollem Einsatz. Zwei Sprengsätze wurden auch schon sichergestellt. Und jetzt gibt es seit wenigen Minuten Videos, in denen ein Knall zu hören ist und wo man auch sieht, wie die Polizeieinsatzkräfte, die dort immer noch vor Ort sind, ja, wie die Wagen dort schnell wegrasen, vermutlich zu dem Ort, wo der Knall herkommt. Mehr wissen wir zu diesem Zeitpunkt darüber aber noch nicht.
Ja, und vor etwa einer Stunde hat uns noch die Nachricht erreicht, dass in Las Vegas vor einem Trump-Hotel ein Tesla-Truck explodiert sein soll. Der Fahrer ist offenbar tot. Gibt es da irgendwelche Hinweise auf einen Zusammenhang?
Bisher nicht. Die Behörden sprechen nicht von einem Zusammenhang. Es wird aber in alle Richtungen jetzt auch dort ermittelt. Vor diesem Hotel steht dieser Truck, dieser sehr moderne Tesla-Truck. Er explodiert komplett. Wie gesagt, der Insasse, der Mensch, der dort drinnen saß, stirbt. Sieben Menschen werden leicht verletzt und kommen zum Teil ins Krankenhaus. Es gibt auch schon ein offizielles Statement von Elon Musk auf seiner Plattform X. Dort schreibt er, der ist ja auch Tesla-Chef, dass sein ganzes Team jetzt gucken wird, was dort passiert ist. Sowas sei noch nicht passiert, schreibt er.
Dankeschön, Jan Koch, für diese aktuellen Informationen aus den USA. Ja, ein schrecklicher Anschlag dort also. In Berlin begrüßten Zehntausende das neue Jahr mit einem Freudenfeuerwerk am Brandenburger Tor. In der Hauptstadt und auch im Rest des Landes gab es weniger Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte als befürchtet. Wirklich friedlich war es allerdings nicht. Und fünf Menschen starben beim Böllern. Vor allem sogenannte Kugelbomben mit extrem hoher Explosionskraft, die in Deutschland für Privatleute nicht zugelassen sind, sorgten für schwere Verletzungen. Mirja Fiedler berichtet.
Berlin-Schöneberg gegen 1.30 Uhr.
Wir hatten auch zusammengesessen. Es war so, sagen wir so, das letzte Glas Sekt. Und dann hatten wir halt noch, sagen wir so, die Pläne fürs neue Jahr gemacht, hatten da noch gesessen. Und dann völlig aus dem Nichts kam diese Detonation. Es hat alles gebebt. Wir sind auch nicht auf den Balkon gegangen, weil es war einfach zu gefährlich.
Die Spuren der Silvesternacht. Hier ist offenbar eine Kugelbombe explodiert. Das sind eigentlich Geschosse für Großfeuerwerke. Die Sprengkraft so gewaltig, dass Fenster zerbersten, selbst die der Apotheke auf der anderen Straßenseite. Die Feuerwehr spricht von einem Schlachtfeld. 36 Wohnungen dürften vorerst nicht mehr genutzt werden. Anwohner und Verkäufer zeigen sich heute noch schockiert.
Ich lag schon im Bett, da hörte ich einen besonders kräftigen Rums. Ich meinte sogar zu spüren, das Haus zitterte.
Die ganzen Fenster und so alles, alles zertrümmert, was eigentlich sehr traurig ist.
Im brandenburgischen Kremmen stirbt ein 21-Jähriger sogar, nachdem er offenbar in diesem Rohr eine Kugelbombe gezündet hatte. Bundesweit sind laut Einsatzkräften in der vergangenen Nacht weitere Menschen gestorben, als sie mit Feuerwerk hantierten. Heute noch müssen Ärzte Hände und Finger amputieren. Einige Verletzte hier im Unfallkrankenhaus Berlin hätten ihr Augenlicht oder Gehör verloren.
Was wir gesehen haben, sind Verletzungen durch selbstgebastelte Feuerwerkskörper und hier insbesondere selbstgebastelte Kugelbomben. Was wir so in der Vergangenheit auch nicht gesehen haben. Und die ziehen natürlich Verletzungsfolgen nach sich, die erheblich schwerer sind.
Viele sind aber auch gesund und auf Partys ins neue Jahr gestartet, wie hier am Brandenburger Tor und in Berlin-Neukölln.
Silvester, sehr krass. Es hat gekracht überall.
Am Dom in Erfurt.
Frohes neues Jahr!
Und auf dem Friedensplatz in Dortmund.
Gesundheit und Glück, genau, dass der Job bleibt.
Doch auch zu diesem Jahreswechsel ist Pyrotechnik laut Behörden gezielt auf Polizisten geschossen worden, unter anderem in Berlin, Köln und Leipzig. In Berlin-Schöneberg hat Stefan Finzelberg Glück gehabt. Er darf nach der Explosion gegenüber in seiner Wohnung bleiben, trotz der Silvesternacht.
In den letzten zwei Jahren hat sich schon verschärft, sodass es hier immer so bürgerkriegsähnliche Zustände sind.
Das Landeskriminalamt ermittelt jetzt wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Heute Abend meldet die Polizei eine Festnahme. Stefan Finzelberg räumt nach dem Schock heute früh erst einmal auf, wie die Feuerwehr.
Leuchtendes Feuerwerk darf in der Ukraine natürlich nicht mehr gezündet werden, schon seit Beginn des Angriffs Russlands auf das Land 2022. Und es ist seitdem schon der dritte Start in ein neues Jahr, in dem viele weiter verzweifelt hoffen, dass sie irgendwann wieder ohne Luftalarm und mörderische Angriffe leben können. Die Sehnsucht nach Frieden, die ist groß, die Wirklichkeit allerdings weiter eine völlig andere. Denn selbst am heutigen Feiertag hat die russische Armee die Menschen in der Ukraine Hauptstadt angegriffen. Aus Kiew, Oliver Mayer.
Es ist der erste sonnige Tag in Kiew seit längerem. Familien nutzen ihn zu einem Neujahrsspaziergang. Ein Hauch von Normalität liegt in der Luft. Doch die gibt es nicht. Das zeigt ein weiterer russischer Angriff auf die Hauptstadt am Vormittag. In Russland ist es genauso ein Feiertag wie hier bei uns. Ich hatte auf etwas Menschlichkeit gehofft. Darauf, dass sie uns diesen einen Tag geben, dass wir zumindest heute fröhlich sein und uns ausruhen können. Aber leider wurde ich wieder einmal enttäuscht. Trümmer einer Kampfdrohne treffen dieses Wohnhaus im Zentrum Kiews. Mehrere Etagen werden dabei zerstört. Zwei Menschen sterben. An diesem Ort gehe ich mit meinem Hund spazieren oder mit meinem Baby. Jedes Mal, wenn so etwas passiert, reißt es eine Wunde in mir auf. Inzwischen haben wir uns daran ja fast schon gewöhnt. Das ist das wirklich Schlimme. Noch deutlich dramatischer als in der Hauptstadt ist die Lage vor allem im Osten des Landes. Der Ukraine fehlen hier Soldaten und Waffen. Russische Truppen nehmen immer weitere Ortschaften ein. Mit Gewalt, damit meine ich vor allem militärische Angriffe, wird die Ukraine diese Gebiete in nächster Zeit nicht wiedererlangen können, zumindest nicht im neuen Jahr. Das weiß auch der ukrainische Präsident. Selenskyj wirbt deshalb auch für Diplomatie, aber aus einer Position der Stärke, wie er in seiner Neujahrsansprache betont. 2025 wird unser Jahr, das Jahr der Ukraine. Wir wissen, dass uns der Frieden nicht geschenkt wird, aber wir werden alles dafür tun, um Russland zu stoppen und den Krieg zu beenden. Das ist der Wunsch eines jeden Menschen im Land. Genau das wollen auch die Menschen in Kiew. Nicht mehr ständig den Luftalarm hören zu müssen, keine Angst vor Explosionen und um die Familie zu haben. Wir hoffen, dass Frieden kommt, dass unsere Kinder in Ruhe aufwachsen und ihr Leben genießen können. Wir hoffen einfach, dass alles irgendwann gut wird. Es ist ein Wunsch, der am Neujahrstag in Kiew die Leute eint. Der Wunsch nach einem ganz normalen Leben.
Ja, und wichtig für die Ukraine ist natürlich auch, was kann das Land 2025 von der EU erwarten? Bisher ja hauptsächlich militärische Unterstützung. Aber Christian Feld in Brüssel, was kann da noch kommen?
Ja, die Ukraine kann weiterhin mit klaren Bekenntnissen rechnen. Da ist ja diese bekannte Formel, wir unterstützen das Land so lange wie nötig und so intensiv wie nötig. Das allein macht die Ukraine allerdings noch nicht zufrieden. Und das haben auch viele Staats- und Regierungschefs hier beim Gipfel kurz vor Weihnachten noch mal offen angesprochen und gesagt, wir auf EU-Seite machen viele Versprechen. Wir halten aber nicht alle Versprechen ein. Das muss besser werden. Wir müssen also mehr liefern. Und dann ist ja dieser Begriff der Sicherheitsgarantien da, manchmal ein etwas vager Begriff. Selenskyj hat hier in Brüssel gesagt, wir brauchen Sicherheitsgarantien für heute, also Waffenlieferung, aber auch für morgen, dann, wenn eine mögliche Waffenruhe eingekehrt ist. Wenn man allerdings dann bei den Staats- und Regierungschefs hier fragt, dann sind sie sehr zurückhaltend, zumindest wenn sie sich öffentlich äußern, mag daran liegen, dass sie da keine einheitliche Position haben.
Aber auch über die Unterstützung der Ukraine hinaus ist die Frage, ist Europa in Sachen Verteidigung und Sicherheit selbst gut gerüstet?
Ja, das ist wirklich eine wichtige Frage, weil ja in Kürze Donald Trump zum zweiten Mal US-Präsident sein wird. Dessen Linie ist bekannt. Ihr da in Europa, ihr müsst mehr tun zur eigenen Verteidigung. Auch für die Unterstützung der Ukraine gilt es, wo er sehr vage ist. Heißt natürlich auch, ihr müsst mehr Geld geben. Was hat sich jetzt nach dieser langen, langen Diskussion, die es darüber, über dieses Thema in Europa gibt, jetzt verändert? Wir haben einerseits zum ersten Mal einen eigenen EU-Kommissar für Verteidigung. Der soll die europäische Rüstungsindustrie stärken. Ja, und dann seit heute die polnische Ratspräsidentschaft. Und die hat als zentrales Thema für die kommenden 6 Monate gesetzt: Sicherheit, 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 will sich darum kümmern. Am Ende wird immer die Frage sein, das Ganze kostet viele Milliarden. Wo soll dieses Geld herkommen? Wer soll da in den Topf werfen?
Ja, Stichwort Geld. Da ist für die EU-Staaten natürlich auch die Frage, wird sich die Wirtschaftslage entwickeln? Und auch da spielt Donald Trump eine wichtige Rolle.
Ja, die EU hat das erkannt. Es muss etwas getan werden für die eigene Wirtschaft. Die soll auf den Weltmärkten konkurrenzfähig sein. Da gibt es einmal die Konkurrenz aus China. Zum Beispiel bei den E-Autos gibt es da Streit. Ja, und dann ist Trump, der sagt, ich drohe offen mit Zöllen, falls ihr bei uns nicht mehr einkauft. Jetzt hat man mit Sicherheit schon genug Papiere auf dem Tisch. Zuletzt den großen Bericht von Mario Draghi. Jetzt geht's ans Umsetzen. Kommissionspräsidentin von der Leyen hat angekündigt, sie will sich vor allem jetzt erstmal schnell um die Autoindustrie kümmern, unter ihrer Führung. Allerdings gilt auch da wieder, ein runder Tisch, ein strategischer Dialog allein schafft noch keine neuen Arbeitsplätze.
Dankeschön für diese Informationen am 1. Januar nach Brüssel. Christian Feld.
Gerne.
Und um die Ukraine geht es jetzt auch in den Nachrichten mit dir, Thorsten.
Trotz des Krieges hat die Ukraine lange Zeit russisches Gas nach Mitteleuropa weitergeleitet. Jetzt ist das vorbei. Kiew hat den Transitvertrag zum Jahreswechsel auslaufen lassen. Die Ukraine will nicht, dass Russland mit den Einnahmen weiterhin seine Kriegskasse füllt. Beide Seiten bestätigten, dass die Gaspipelines seit heute früh nicht mehr genutzt werden. In der EU wurde zuletzt vor allem die Slowakei darüber beliefert. Sie protestierte gegen den Transitstopp. Von der Bundesregierung und der EU hieß es aber, die Gasversorgung sei gesichert. Wie immer bringt der Jahreswechsel neue Gesetze und Verordnungen mit sich. So hat die Bundesregierung die Erhöhung des Mindestlohns beschlossen. Von zuletzt 12,41 Euro auf 12,82 Euro. Angehoben wird auch das Kindergeld, und zwar um 5 Euro auf dann 255 Euro. Der Beitragssatz zur sozialen Pflegeversicherung wird zum 1. Januar um 0,2 Prozentpunkte erhöht. Zudem steigt der CO2-Preis von 45 auf 55 Euro pro Tonne. Dadurch werden beispielsweise auch Heizen und Tanken teurer. Beim traditionellen Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen konnten sich die deutschen Skiathleten heute nicht gegen ihre Kontrahenten durchsetzen. Zwar schafften es 3 der Deutschen unter die besten 10, die Podiumsplätze belegten allerdings 2 Österreicher und ein Schweizer.
Zum Fürchten. Team Österreich fliegt der Konkurrenz auch beim Neujahrsspringen davon. Michael Heiberg wird dank Schanzenrekord mit 145 Metern Dritter. Noch besser in 2 Sprüngen sein Landsmann Daniel Czofenik. Er gewinnt und übernimmt die Führung in der Tourneewertung. Der Schweizer Gregor de Schwanden wird Zweiter. Deutschlands Bestem Pius Paschke bleibt es nur zu gratulieren. Er muss sich mit Rang 9 begnügen, rutscht im Klassement weiter ab. Der Traum vom ersten deutschen Tournee-Gesamtsieg seit 23 Jahren scheint einmal mehr in weiter Ferne. Bei der Two Nights Tour der Frauen haben Katharina Schmid als 4. und Selina Freitag als 5. das Podest verpasst. Dabei hat es Selina Freitag nach dem ersten Durchgang noch geführt. Den Sieg in Oberstdorf und damit auch den der Two Nights Tour sichert sich Nika Preutz aus Slowenien.
Beim Skispringen sah es zumindest an der Schanze ziemlich winterlich aus. Sven, wie wird das Wetter denn abseits des Wintersports?
Abseits des Wintersports kommt eine Front und die kommt mit Entschlossenheit und die wird die Temperaturen runterdrücken. Die wird den Wind noch mal mitbringen, auch in den Süden Deutschlands. Und an der Stelle noch ein schnelles frohes neues Jahr dir, Julia, und Ihnen natürlich auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und wir gucken ganz schnell noch mal auf dieses Bild von gestern. Feuerwerk, ja klar, kann man lange drüber nachdenken. Das ein tolles Bild von Klaus Hase an der Ostsee gemacht mit dem Wind. Da war es ungefährlich draußen aufs Meer raus. Und so hat es ausgesehen. Und jetzt zeige ich Ihnen die Front. Und das ist die Front, von der ich sprach. Und mit dem Regen kommt sie jetzt von Norden in die Mitte voran. Im Süden alles noch ruhig, aber vom Harz rüber bis ins Erzgebirge im Moment noch Orkanböen, morgen Nachmittag einzeln noch im Schwarzwald möglich. Ansonsten wird es aber ruhiger und ruhiger und dahinter, hinter der Front lockert es auf. Aber am Ende der Front sinkt die Schneefallgrenze immer weiter am Alpenrand. Anfangs noch 1000 Meter, später 500 und dann die einzelnen Schauer sogar örtlich ins Flachland. Frühtemperaturen im Osten Bayern bis -4, sonst meistens 2 bis 6 Grad und der morgige Nachmittag im Süden nochmal 7 bis 10, sonst 2 bis 6 Grad und die nächsten Tage kühler mit einzelnen Schneeregenschauern, zwischendurch aber auch ein bisschen Sonnenschein, Julia.
Dankeschön, Sven. Soweit die ersten Tagesthemen des Jahres. Und nochmal an dich und auch an Sie zu Hause vom ganzen Team die allerbesten Wünsche für 2025.
Und hier folgt in Anlehnung an das Wort zum Sonntag, das Wort zum Jahresbeginn.
Genau, und wir sind morgen wieder hier für Sie und Sie hoffentlich auch dabei.
Tschüss.
Tschüss, wir freuen uns auf Sie.